Business. Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von L-Business, dem Wirtschaftspodcast der Ludwigsburger Wirtschaftsförderung, gemeinsam mit der SWLB und Energy. Und heute freue ich mich ganz besonders. Es geht um das Thema Green Tech. Und dazu haben wir bei uns einen ganz renommierten Mann. Ich freue mich besonders, Herrn Dr. Oliver Kelker bei uns begrüßen zu dürfen von MHP. Erstmal, hallo Herr Dr. Kelker.
Schönen guten Tag, Herr Hamann. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben zu danken, dass Sie sich die Zeit nehmen. Der Kalender ist ja recht voll, was ich so mitgekriegt habe. Von dem her schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind Head of Market Intelligence und Innovation und Head of MHP Lab auch noch hier in Ludwigsburg. Können Sie uns das mal, ich sag mal, übersetzen?
Ja, sehr gerne. Also Market Intelligence, das bedeutet bei uns, wir schauen uns den Markt an. Wie verändert sich der Markt für uns? Wie verändert er sich aber auch für unsere Kunden? Und wie reagieren wir darauf? Da kommt dann Innovation mit ins Spiel. Also welche Lösungen entwickeln wir für unser Portfolio, für unsere Kunden? Und wir haben dazu, und das kann man eigentlich auch nicht trennen, noch ein entsprechendes Lab, das wirklich ein Lab ist, in dem wir Lösungen entwickeln und eben auch testen können, was so Makers Space-Charakter hat. Also es ist wirklich Lab-Style.
Und das heißt, wie sieht dann so Ihr Alltag aus? Also ist es mehr im Büro sitzen und da arbeiten oder sind Sie dann mehr unterwegs?
Also Büro gibt es bei mir jetzt eigentlich gar nicht, sondern wenn, dann bin ich im Lab unterwegs und wir entwickeln dort, wir haben auch eine Werkstatt mit drin, dann bin ich auch manchmal in der Werkstatt anzutreffen, ne? Aber teilweise geht es eben halt nachher auch um die entsprechenden Geschäftsmodelle, wie wir solche Lösungen dann eben halt auch nachher betreiben können. Da ist dann schon wieder ein bisschen mehr Rechner auch dabei angesagt, was aber trotzdem auch in einem Lab stattfinden kann oder eben dann unterwegs, nicht zuletzt heute jetzt bei Ihnen, Herr Hamann, hier, aber eben natürlich halt auch bei unseren Kunden, weil wer Innovation entwickeln will, der muss natürlich halt auch das Ohr beim Kunden haben.
Weil Sie Lab immer wieder erwähnen, man stellt sich ein Labor immer vor mit weißem Kittel und Schutzbrille.
Genau, ich vermute, so ist es. Mal,
ist es tatsächlich so?
Ja, also wir haben tatsächlich weiße Kittel. Manchmal wird es schon auch ein bisschen schmuddeliger, ne? Wenn man dann auch mal was ausprobieren muss, wenn man was Kleines als Prototypen baut und dann nehmen wir vielleicht was aus Holz oder auch aus Aluminium, um das mal einfach austesten zu können, wie denn das grundsätzlich nachher auch in einer Fabrik, in einer Produktion, in einem laufenden Betrieb funktionieren könnte. Und dann ziehen wir uns vielleicht auch mal diesen Kittel an. Aber das ist jetzt nicht Standard und wir hantieren jetzt auch nicht mit den hochgefährlichen Chemikalien. Aber tatsächlich, da wird produziert und gearbeitet, ja.
MHP ist eigentlich ein Beratungsunternehmen für IT- und Softwarelösungen, eigentlich, soweit ich weiß.
Ja, genau. Wir nennen uns eine Beratung für Management- und IT-Beratung. Ne? Das ist der korrekte Begriff. Jetzt, was stellt man sich darunter vor, ne? Unter einer Management- und IT-Beratung? Sagen wir, der Zweck, uns gibt es jetzt seit etwa 28 Jahren, der Gründungszweck war die digitale Transformation. Das hat man damals noch nicht so genannt vor 28 Jahren, aber seit etwa 15, 17 Jahren reden wir von einer digitalen Transformation. Was wir machen, ist, Unternehmen zu helfen, sich digital zu transformieren. Also ich bin jetzt seit etwa 19 Jahren bei dem Unternehmen. Ich habe noch nie einen festen Arbeitsplatz besessen. Ich habe noch nie einen Schrank mit Aktenordner oder irgendwas besessen. Bei mir war das immer, ich habe einen Rechner, ich habe ein Handy, ich habe Beine und irgendwo gibt es einen Platz, wo ich mich hinsetzen kann und dann wird auf die Art gearbeitet.
Wahnsinn. Es ist ein komplett konträres Arbeiten zu dem, was man sonst so klassisch kennt.
So war es vielleicht mal. Mittlerweile hat sich das ja schon auch geändert und Corona hat da natürlich nochmal eine ordentliche Beschleunigung draufgelegt. Remote Work ist ja auch in ganz vielen anderen Bereichen tatsächlich möglich.
Wie sind Sie dann aber vor 19 Jahren in diesen Fachbereich gekommen?
Also ich war ursprünglich mal bei einem Fraunhofer-Institut, habe dort 9 Jahre gearbeitet, habe dort auch promoviert, Elektrotechnik studiert, Maschinenbau promoviert, also richtiger Hardcore-Ingenieur und habe aber eigentlich eher mit viel Software gearbeitet, habe auch mit Internettechnologie gearbeitet, was gerade zu der Zeit eben auch erst aufkam und habe dann bei Fraunhofer angefangen. Das ist vielleicht kleine Anekdote, da seinerzeit, da können sich viele Unternehmen nicht vorstellen, dass die auch mal eine E-Mail-Adresse haben werden. Und so bin ich dann nach diesen 9 Jahren bei Fraunhofer über ein Thema, was ich im Qualitätsmanagement für die Automobilindustrie entwickelt hat, zu MHP geraten und habe MHP damals mit 150 Leuten, die wir waren, einen neuen Bereich eröffnet, der sich mit Qualitätsmanagement, mit Lieferantenqualität beschäftigt hat und habe den ein bisschen größer gemacht. Und mittlerweile sind wir, seitdem ich da bin, sind wir auf etwa 5.000 Berater angewachsen.
Ich wollte gerade sagen, allein in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, von 3.800 auf 5.000, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, also es ging die ganze Zeit. Also wir hatten mal ein Jahr, da waren es 50% Wachstum. Das war schon ganz enorm. Aber ansonsten sind das immer in der Regel so um die 20% pendelt es, dass wir wachsen.
Was macht jetzt aber die Arbeit bei MHP oder auch speziell in Ihrem Bereich so spannend, dass Sie eben seit 19 Jahren da sind und das mit aufbauen und weiterentwickeln?
Na, wir arbeiten an der Zukunft und das ist ja grundsätzlich mal spannend, wenn man da mitarbeiten kann und gucken kann, wie das in Zukunft funktionieren soll in unserer angestammten Automobilindustrie. Wir sagen heute auch mehr Mobilitätsindustrie dazu, weil da gehört ja noch ein bisschen mehr mit dazu. Ne? Mittlerweile haben wir nicht nur Autos, wir haben auch E-Scooter, E-Bikes und alles, was irgendwie auch zu mieten ist, was sich miteinander integriert und möglichst nachher zu so einer nahtlosen Mobilität führen soll. Also insofern, wir reden von der Mobilitätsindustrie, aber daran zu arbeiten und die auch mit weiterzuentwickeln, ist eine spannende Aufgabe. Und natürlich, wir haben immer wieder unterschiedliche Projekte. Und so Projekte sind ja charakterisiert durch Anfang und Ende. Das heißt, da hat man immer wieder Neues, auch immer wieder neue Themen, immer wieder neue Kunden, neue Herausforderungen. Das macht spannend.
Ich wollte gerade sagen, ist das was, was die Arbeit ausmacht und auch reizvoll macht, dass man eben sich einfach immer neuen Themen widmen kann, die auch ein Ende dann irgendwann haben?
Ja. Also, dass immer wieder Neues mit hinzukommt, dass man nie in irgendwelchen angestammten Faden unterwegs ist, sondern halt immer wieder versucht, Neues aufzudecken und natürlich dann eben halt auch immer mit vielen Kollegen zusammenarbeitet, auch mit vielen Studenten, muss man sagen, zusammenarbeitet, die auch ganz viele tolle Ideen mit einbringen und die dann eben halt auch ernst nimmt. Ja? Also diese Ideen, die da reinkommen, weil da könnte sich was draus entwickeln. Ist nicht immer so, wie bei allen Ideen, aber nicht selten passiert was draus. Ja?
Waren Sie schon immer selber auch so ein Typ, der gerne was Neues machen wollte, haben wollte?
Ja, also das, glaube ich, liegt so ein bisschen im Naturell und das kann man, glaube ich, auch nicht wirklich verordnen. Da hat man Naturell und danach sucht man sich den Job und dann wird der Beruf zur Berufung, ne? Aber irgendwo muss das ja schon verortet sein.
MHP ist jetzt so verwurzelt mit Ludwigsburg, nicht nur im Sport, sondern auch allgemein, dass man denkt, okay, MHP kommt aus Ludwigsburg, kommt aber gebürtig aus Karlsruhe. Was für eine Bedeutung hat Ludwigsburg denn für MHP? Warum ist der Standort hier so gut, so wichtig und sogar Headquarter inzwischen?
Ja, also Headquarter schon ziemlich lange, muss man sagen, und wir sind hier gewachsen. Also das ist unser Hauptstandort. Hier sind auch sehr, sehr viele Mitarbeiter zugeordnet. Wir haben natürlich Offices, die sind deutschlandweit, die sind europaweit und weltweit, also auch mit China, mit USA und Rumänien etc. Aber in Ludwigsburg Headquarter, ne, sind doch relativ viele Mitarbeiter auch zugeordnet. Das ist uns wichtig. Ja. Also unser Hauptstandort ist uns wichtig und ich glaube, man sieht es auch an dem Engagement, das MHP auch für die Region betreibt. Wir sind da mittendrin. Ne. Und die MHP Arena ist natürlich ein Zeichen, die MHP Riesen ist ein Zeichen. Aber man kann auch gucken, was so in der Corona-Zeit nicht so wirklich laut passiert ist, wo wir überall eben halt unterstützt haben, weil wir es auch noch tun konnten. Insofern, das ist uns schon wichtig, so eine regionale Verortung und dann eben halt auch für die Region was zu tun.
Passend dazu habe ich nämlich eine Frage von einem unserer Vor-Podcast-Gäste. Er möchte nämlich eben wissen, warum genau Ludwigsburg und zum Beispiel nicht Berlin, wo er doch auch passenderweise eine durchaus sehr hohe Tech-Unternehmensrate ist. Also warum hat man sich für den Standort in Ludwigsburg speziell entschieden?
Na, ich glaube, es war eine historische Entwicklung. Ne? Also die Gründung, die war ursprünglich mal in Karlsruhe, so wie Sie schon gesagt hatten, das war nur eine kurze Zeit. Dann ging es nach Freiberg am Neckar und dann hat sich die Möglichkeit eröffnet, das mit Ludwigsburg hier zu kombinieren. Es ist natürlich schon so, Berlin ist da attraktiv. Wir sind auch in Berlin, insbesondere weil eben dort viele Kulturen mittlerweile auch ansässig sind. Es ist eine Hipstadt, auch für Softwareentwickler, auf die wir scharf sind, ehrlich gesagt. Und insofern sind wir dort auch aktiv, auch mit Startups, arbeiten dort auch. Aber der Hauptsitz, der ist einfach hier geblieben.
Ist ja auch sehr schön, dass man Standort.
Ich glaube, es hat bisher noch nie jemand bereut,
Jetzt haben wir schon ein bisschen erklärt, was MHP ist und wie das Ganze funktioniert. Aber inwiefern hat jetzt das Unternehmen eben auch mit einer grüneren, also nachhaltigeren Technologie zu tun? Sie haben schon gesagt, Zukunftsfähigkeit, ist die unabdingbar mit grünerem Technologiewesen verbunden?
Ja, ich meine, ich glaube, das spüren wir alle. Ne? Und ich habe gerade gesagt, wir sind ja in einer digitalen Transformation. Das ist so unser Gründungszweck. Das machen wir schon sehr, sehr lange. Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns jetzt auch notgedrungen in einer ökologischen Transformation. Die kommt noch mit hinzu. Und zu allem Unglück kommt dann auch noch, die Bevölkerungspyramide mit hinzu, was auch nochmal eine Transformation bedeutet und alles zeitgleich. Und das stellt uns natürlich schon vor Herausforderungen. Und jetzt sind wir alle gefordert, natürlich unsere Industrien weltweit, grüner zu werden. Und das ist natürlich schon so ein Wunschgedanke, dass wir es schaffen, grünen Wohlstand zu erzeugen. Dass wir ein grünes Wirtschaften haben, das uns trotzdem die Möglichkeiten gibt, die wir heute auch gewohnt sind, die aber eine Zukunft dann eben auch für nachfolgende Generationen eröffnet. Und daran arbeiten alle, das macht jetzt nicht nur MAP, zum Glück, aber das ist eben für uns auch ein besonderer Teil dabei, dass wir unseren Kunden, die dabei unterstützen, neben der digitalen Transformation auch noch eine Transformation hin zu einem ökologischen Unternehmen zu machen. Das heißt, mit den Ressourcen zu wirtschaften, die eben vorhanden sind, möglichst in einen Kreislauf hineinzutun. Stichwort Circular Economy spricht man häufig davon, dass man quasi mit dem arbeitet, was da ist und nicht immer wieder neue Ressourcen der Erde entnimmt.
Dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für Ressourcen kam so meinem Empfinden nach, als ich drüber nachgedacht habe, wirklich erst in der breiten Gesellschaft zumindest an mit Greta Thunberg so vor 5, 6 Jahren mit ihrem Anfang der Fridays for Future Bewegung, die dann auch hier in Deutschland ins Leben kam. Würden Sie dem so zustimmen, dass es da wirklich erst bei uns so ins Bewusstsein kam oder schon früher?
Ja, ich glaube, Herr Hamann, da haben Sie schon recht. Da ist es eigentlich in die breite Masse gekommen, dieses Verständnis dafür. Meistens braucht es irgendwie so einen Trigger. Tatsächlich wissen wir ja davon schon viel, viel länger. Ja, ich erinnere nur dran, es gibt diesen Bericht des MIT für den Club of Rome, der ist schon über 50 Jahre alt. Da stand all das, was wir heute durchleben, schon drin. Und insgesamt wissen wir das schon viel, viel länger. Aber das wirkliche Bewusstsein bei den Menschen ist möglicherweise so auch mit der Greta entstanden. Ja.
Wann kam es denn bei MHP? Kam es davor, danach? Wann kam da der Punkt, dass man gesagt hat, okay, jetzt setzen wir auch mehr auf Green Technology für die Zukunft?
Also ich würde sagen, es kam auch schon davor, aber es stellt sich immer die Frage, in welcher Breite und in welcher Stärke. Und es war schon davor da, dass wir uns insbesondere mit Circular Economy beschäftigt haben, dass wir uns auch damit beschäftigt haben, wie unsere Industrie, sprich besonders von der Mobilitätsindustrie, aber auch vom Maschinen- und Anlagenbau, wie wir eben ökologisch sinnvoller arbeiten können. Am Anfang haben das noch nicht so viele Kunden auch als Beratungsangebot tatsächlich nachgefragt. Das ist immer stärker geworden. Da hilft natürlich das öffentliche Bewusstsein, da hilft aber auch die extreme Regulation, die wir mittlerweile bekommen haben. Oder vielleicht ist sie nicht extrem, vielleicht wird sie erst noch extrem werden müssen. Wir werden das sehen. Aber sie hat sich jedenfalls intensiviert und insofern auch die Aufmerksamkeit von Unternehmen darauf.
Jetzt ist unser heutiger Themenschwerpunkt ja eben Green Tech. Wir haben es immer wieder schon angesprochen. Was beinhaltet jetzt dieses Thema denn aber überhaupt eigentlich alles?
Ja, also wenn wir natürlich in Zukunft eine grünere Wirtschaft haben wollen, dann rechnen ja auch irgendwie alle damit, dass Technologie das irgendwann lösen wird. Und jetzt reden wir viel natürlich auch über Energie dabei und haben die Hoffnung, dass Technologien wie Windräder, wie Photovoltaik, aber vielleicht auch wie eine Kernfusion uns retten werden. Genau darum geht's, Technologien zu betrachten, die quasi grünes Wirtschaften ermöglichen. Und solche Technologien, glaube ich, da hatten wir schon eine Studie im letzten Jahr gemacht, da haben wir geguckt, wo wir denn stehen als Deutschland, was Green Tech angeht. Also Green Tech Made in Germany hieß das. Und da haben wir festgestellt, dass die Regulation, die Rahmenbedingungen eigentlich sehr gut sind. Bloß die Unternehmen kommen noch nicht so ganz richtig in Fahrt. Die Weichen sind gut gestellt, der Zug bewegt sich noch zu langsam. Wir haben einen Marktanteil, der ist erklecklich. Wir haben knapp unter 10% Marktanteil, was Green Technology angeht, was gut ist, was aber ausbaufähig ist. Ja, wir könnten weiter wachsen. Und wir haben diese Studie gemacht, weil meine Annahme war, dass es der Automobilindustrie in Zukunft auch nicht wirklich einfacher gemacht werden wird, mit globalem Wettbewerb, dem Maschinenbau auch nicht. Und wir brauchen irgendwie was Neues, was vielleicht auch als Exportschlager nachher wieder für uns dienen kann. Und da war Green Tech so eine Idee dabei, weil es gut passen kann mit Ingenieurs-Know-how, aber auch mit dem Mindset für ökologischeres und nachhaltigeres Arbeiten und mit Software, die ja da auch mit Sicherheit eine große Rolle spielt. Also insofern haben wir das mal ein bisschen näher untersucht und haben jetzt in diesem Jahr eine zweite Studie dazu veröffentlicht, wo wir auch gute Beispiele geben, wie denn Green Tech heute schon funktionieren kann und wo Green Tech wirklich wirtschaftlich ist.
Und wo ist es denn wirklich wirtschaftlich und wie steht's?
Also wir haben tolle Beispiele gefunden. Das geht vom Recycling von Transaktionsbatterien. Also das heißt, aus den Elektrofahrzeugen irgendwann sind die Batterien verbraucht und dann ist die Frage, werden die recycelt? Oder was macht man mit denen? Und Recycling ist wirklich der allerletzte Schritt, weil in dem Moment man ja relativ viel auch wieder zerstört und viel Energie braucht. Also das heißt, wir wollen die eigentlich in den Second Life überführen. Wir wollen vielleicht Teile daraus, die kaputt sind oder nicht mehr so hochleistungsfähig sind, dann ersetzen. Dann brauchen wir sehr gute Diagnosesysteme. Also das ist so ein Beispiel, wie wir quasi mit Green Tech, also Recycling oder Reuse von entsprechenden Transaktionsbatterien, wie wir das verwenden können. Als Wallbox oder nachher auch als Speicher, wo man quasi Energie mal wegspeichert. Kann, weil wenn die Sonne scheint, ist ja super, dann haben wir Energie, aber die müssen wir ja auch irgendwo einspeichern können. Das wäre so eine Möglichkeit. Wir haben aber auch andere Teile, die sich mehr um Dienstleistung nachher ranken. Also wir sagen, wenn Produkte nicht verkauft werden, sondern wenn Produkte vermietet werden, dann besteht ja ein höheres Interesse von demjenigen, der die produziert, dass sie nicht kaputt gehen. Also man unterstellt ja manchmal der Weißware, so Waschmaschinen und so, die werden so gebaut, dass sie nach der Garantie dann kaputt gehen, damit man wieder neue kauft. Und wenn letztendlich nachher die nur gemietet sind, dann hat keiner mehr Interesse dran, dass die kaputt gehen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur der Produzent, sondern auch der, der es nutzt, möchte ja wahrscheinlich nicht, dass es kaputt geht, weil es vielleicht auf ihn zurückfällt.
Genau, also es sind alle eigentlich daran interessiert und deswegen sind diese Pay-per-Use-Modelle natürlich auch welche, die in so GreenTech mit einzahlen nachher. Wo man sagt, wir schaffen ein Geschäftsmodell, das auch wirtschaftlich ist, aber auch ökologisch ist und damit dann quasi halt, sagen wir mal, ja, die Welt ein bisschen besser machen. Das sind so Beispiele für GreenTech dabei. Wir haben insgesamt 9 Anwendungsfälle publiziert, die in Wachstumsmärkten, wie wir sagen, drin sind, also wo es auch in Zukunft noch mehr geben wird, die vielversprechend sind. Ich hoffe, es wird auch so kommen, dass die auch alle wachsen und vor allem, dass die in Deutschland auch wachsen und vielleicht nachher als Exportschlager dienen können.
Da drücke ich die Daumen. Sie haben die Studie schon angedeutet. Es ist diese besagte GreenTech-Studie, die MHP eben extra in Auftrag gegeben hat, gemeinsam mit einem Forschungsinstitut. Die gibt es tatsächlich erst seit 2 Jahren dann.
Wir haben die erste Studie im letzten Jahr veröffentlicht und wir haben jetzt ganz frisch eigentlich die zweite, die eben diese 9 Best Practices enthält, also gute Beispiele, die auch zum Nachmachen animieren sollen. Deswegen haben wir es auch getan, damit man sich da was abschauen kann, in der Hoffnung, dass es sich auch stärker verbreitet. Und die haben wir gemeinsam mit dem Borderstep-Institut erstellt. Das heißt, es ist immer so eine Zusammenarbeit. Da haben wir einen wissenschaftlichen Partner, der auch darauf achtet, dass das alles sehr sauber gemacht wird, ordentlich recherchiert, dass wir die richtigen Quellen haben. Und das ist eben halt auch sehr glaubwürdig nachher ist. Mit dem zusammen haben wir das erarbeitet, mit dem Fokus auf Circular Economy. Also auf, in Deutsch sagt man Kreislaufwirtschaft. Ich mag dieses Wort nicht besonders, weil es eben eigentlich aus der Abfallwirtschaft herauskommt.
Ja. Jetzt haben Sie in der GreenTech-Studie natürlich vor allem viel die Mobilitätssparte wahrscheinlich auch in Augenschein genommen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht nur deutschlandweit geguckt. Aber wie steht denn zum Beispiel auch der Wirtschaftsstandort Ludwigsburg aus Ihrer Sicht, Thema Green Technology, da? Gibt es da viel Potenzial oder ist man hier schon recht gut auf dem Weg?
Also Potenzial haben wir. Wir sind jetzt nicht schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Und wir haben natürlich diese Nähe auch hier mit der Automobilindustrie, dieses Ingenieurs-Know-how. Das ist eigentlich ein super Nährboden, um das noch weiter auszubauen. Und weil der Nährboden eigentlich so fruchtbar ist, ne, würde ich sagen, da können wir noch mehr Gas geben.
Ich denke ja mal, vor allem in der Mobilität selber ist man ja, glaube ich, schon auf einem relativ guten Weg. Die Batterien lassen wir jetzt mal außen vor, aber ich denke mal, die Produktion der Mobilität, die könnte wahrscheinlich noch deutlich grüner werden, oder?
Also wir haben ja, wenn wir an nachhaltige Mobilität denken, dann meint man ja immer, wir haben Elektromobilität, ne? Das ist irgendwie alles. Und das rettet uns nicht, muss man sagen. Die Batterien, Sie haben es irgendwie schon angedeutet, wahrscheinlich haben Sie es gemeint, die Batterien erstmal ziehen uns ja erstmal runter. Und erst nach einer gewissen Gebrauchszeit fangen die ja an, eine positive ökologische Wirkung zu entfalten. Ich glaube, wir müssen zu neuen Mobilitätsmodellen kommen. Wir müssen neue Mobilitätsformen entwickeln, die es ja teilweise auch schon gibt. Und wir müssen sie so attraktiv machen, dass wir Menschen, wir Konsumenten, diese Mobilität konsumieren wollen. Nicht, weil sie jetzt besonders grüner ist, sondern weil sie mehr Komfort bietet, weil sie günstiger ist, weil sie angenehmer ist. Schauen wir uns diese Scooter an, die ja hier rumstehen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Ich komme von A nach B, ich stelle das ab und fahre einfach weiter. Ich muss mich nicht drum kümmern, dass das Ding nachher wieder zurückkommt. Genauso wie mit einem Taxi eben auch. Und sag mal, wenn ich da Komfort reinbekomme und wenn ich Freiheit reinbekomme in die Mobilität und das eben in einem breiteren Feld, gute Kondition, glaube ich, das ist eher der Weg, wo wir mit der Mobilität hin müssen und nicht die SUVs elektrisch machen.
Aus Ihrer Sicht, was unternimmt denn MHP selbst, um möglichst nachhaltig oder nachhaltiger zu werden?
Seit einiger Zeit bieten wir unseren Mitarbeitern ein Mobilitätsbudget an. Früher war das in der Beratung üblich, muss man sagen, dass es einen Dienstwagen gab. Das haben wir aufgelöst. Dienstwegen gibt es nur noch für, sagen wir, höhere Level. Und wir haben jetzt ein Mobilitätsbudget. Das heißt, man kann sich eine Bahncard nehmen. Man kann aber auch sagen, ne, ich nehme das Mobilitätsbudget und kaufe dann eine Bahnfahrt oder hole mir ein Auto, je nachdem, wie ich es eben gerade benötige. Und das ist mal ein erster Schritt, der auch sehr gut ist, der auch angenommen wird. Wir haben ja relativ viele junge Mitarbeiter und die jungen Mitarbeiter ticken da schon noch mal ein bisschen anders, muss man sagen, und sagen vielfach, ich brauche gar kein Auto. Ich möchte lieber ein Jobrad haben, was es natürlich auch gibt. Ich nehme das Mobilitätsbudget und gestalte damit meine Mobilität. Also das ist so ein erster Schritt, ne, den wir gemacht haben, der natürlich halt besonders dann auf die Mobilität der Berater abzielt. Insgesamt aber versuchen wir zunehmend mehr zu machen, was Nachhaltigkeit angeht. Auch da haben wir, wie alle, immer noch ganz viel Luft nach oben. Das ist auch völlig klar. Also da darf man sich auch nichts vormachen.
Wie ist es denn bei Ihnen? Wie nachhaltig versuchen Sie denn selber zu leben? Ist es bei Ihnen auch in irgendeiner Form schon?
Jetzt kommt's.
Ich dachte, vielleicht haben Sie auch ein Jobrad oder irgendwas in der Richtung.
Also ich habe kein Jobrad. Ich nehme mein privates Rad. Ja, und tatsächlich, ich lebe jetzt aber auch in Ludwigsburg. Ich habe jetzt 4 Kilometer in die Stadt rein. Also ich fahre tatsächlich jeden Tag mit dem Rad bei Wind und Wetter. Ich glaube, ich bin im letzten Jahr 2-mal mit dem Auto gekommen, weil schwere Sachen zu transportieren waren. Ansonsten benutze ich das Rad, ja, oder benutze eben, wenn ich auch zu Kunden oder Veranstaltungen gehe, eigentlich die Bahn.
Da können wir uns die Hand geben.
Ich fahre
jeden Tag mit dem Rad, egal bei Wind und Wetter. Gerade im Moment ist mein Fahrrad kaputt, die Gangschaltung muss ich noch sauber machen, aber ansonsten jeden Tag.
Super, super. Also kann ich Sie nur beglückwünschen. Wie viele Kilometer haben Sie da?
Sind auch nur 5 nach Asberg.
Ja, ja, aber das sind natürlich Distanzen, die sind ja locker machbar.
Ich bin schneller als mit der Bahn und ich bin oft auch schneller als mit dem Auto tatsächlich.
Und da muss sagen, weil wir vorhin schon über Mobilität und Mobilitätskonzepte gesprochen haben. Also als ich das gehört habe von dem Krankenhaus, wie das Krankenhaus in Ludwigsburg das hier motiviert bei Mitarbeitern, dass die mit dem Fahrrad kommen, finde ich super. Also da gibt es tatsächlich ja Mitarbeiter, die haben über 30 Kilometer einfache Strecke und kommen die auch, wie wir, bei Wind und Wetter mit dem Rad. Gut, die haben eine intrinsische Motivation wahrscheinlich auch dazu, aber es wird auch gefördert vom Unternehmen. Das sind natürlich dann neue Formen von Mobilität oder eine neue Menge auch an Mobilität, die dann nachhaltiger ist, die damit reinzahlt.
Ja. Jetzt hat MAP seit seiner Gründung ja wirklich einen, man kann schon fast sagen, kometenhaften Aufstieg. Also Sie haben schon gesagt, jedes Jahr eigentlich nicht unter 20% Wachstum, im stärksten Jahr sogar mal 50% Wachstum. Glauben Sie, dass das auch an eben diesem Bewusstsein für Nachhaltigkeit inzwischen liegt?
Nein, ich glaube, das ist nicht der Auslöser, also um ehrlich zu sein, ja, sondern der Auslöser ist natürlich schon, also unsere Affinität zu Digitalem, zu der digitalen Transformation. Wir machen einfach unheimlich viel mit IT, aber rund um diese Transformation natürlich halt auch mit geänderten Organisationsformen, mit geänderten Strategien, mit geänderten Prozessabläufen etc. Das rankt sich ja da alles drumherum. Also ich glaube, der Antrieb, der kommt tatsächlich aus dem Digitalen heraus, aus der IT auch heraus.
Wird der Weg Ihrer Meinung nach von MAP weiter so steil nach oben gehen oder ist es jetzt so langsam mal ein Peak erreicht?
Ja, ein Peak ist da bestimmt nicht erreicht, ne? Und wir haben da ja auch noch viel vor und die digitale Transformation ist mitnichten beendet. Also ich glaube, wir können jeden Tag in den Nachrichten raushören, wie viel Potenzial da überall noch da ist.
Was für eine Bedeutung hat dieses Wachstum auch für die Stadt und die Region Ludwigsburg aus Ihrer Sicht?
Also wir bringen natürlich halt, sagen wir mal, Prosperität auch nach Ludwigsburg. Wir nutzen ja auch die Stadt. Wir haben vorhin mal über Innovation gesprochen und auch über neue Mobilitätskonzepte. Wir nutzen ja auch die Stadt, um mit der Stadt gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also wir reden da von Reallaboren. Wir benutzen die Stadt als Labor, wenn man so will, als ein Reallabor. Natürlich nicht ungefragt, sondern in Zusammenarbeit. Und machen da Projekte auch momentan, wo wir einen digitalen Zwilling der Stadt, was Mobilität angeht, erstellen. Und wenn man einen digitalen Zwilling hat, das heißt ein Modell der Mobilität in einer Stadt, dann kann man natürlich erstmal ausprobieren, wie sich denn Änderungen, zum Beispiel, dass man Mobilitätshubs vor der Stadt baut, dass man für Logistikunternehmen auch entsprechende Hubs vor der Stadt baut, wie wird sich denn das nachher auch auswirken? Und das kann man so erstmal simulieren und dann nachher eben halt auch viel einfacher einführen. Also insofern, wir arbeiten da auch mit der Stadt zusammen. Das Know-how, das wir hier haben, davon profitiert natürlich auch eine Stadt Ludwigsburg.
Was würden Sie persönlich UnternehmerInnen, sage ich jetzt mal, raten, die sich auch für dieses Thema Green Tech interessieren, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie da rangehen sollen?
Also ich glaube, man muss sein Home-Turf finden. Also wo fühlt man sich am wohlsten? Kommt man jetzt eher technologiegetrieben oder kommt man eher von der Dienstleistung her getrieben? Das muss man schon mal irgendwie finden. Ich glaube, wenn man ein gutes Modell findet, wo man nachher mit Unternehmen für Unternehmen arbeiten kann, dann kann das fast schon eine Art Selbstläufer werden. Das ist jetzt natürlich leicht gesagt, ne? Völlig klar, aber ich denke, da gibt es unheimlich viel Potenzial und mittlerweile natürlich auch unheimlich viele Geldgeber, die in solche Startups oder Jungunternehmen auch investieren. Und da gibt es Fördermöglichkeiten, die sowohl vom Bund als auch von der EU da sind. Also da gibt es schon unheimlich viel. Und wenn man eine gute Idee hat, da hat man, glaube ich, richtig gute Karten.
Was sind denn aber eigentlich genau die Ziele und wo soll es auch hingehen mit der Green Tech und wo sind da aber auch die Grenzen?
Also das Ziel ist natürlich, dass wir nachhaltig wirtschaften können. Das heißt, dass wir mit den Ressourcen, Ressourcen, die wir haben, in eine Kreislaufwirtschaft hineinkommen und nicht permanent neue Ressourcen der Erde entnehmen müssen. Vielleicht mal als kleines Beispiel, wir entnehmen pro Jahr derzeit der Erde so viele Ressourcen, wie sie vorher in 1 Million Jahre eingelagert hat. Also wir entnehmen in einem Jahr 1 Million Jahre. Das ist eine endliche Geschichte, das kann so nicht weitergehen. Dann haben wir die Erderwärmung, ne, mit dem CO2. Wir sagen eigentlich, wir trennen das mit der Erderwärmung und mit den Ressourcen, aber es ist völlig klar, die spielen schon zusammen. Das heißt, wir müssen in so eine zirkuläre Wirtschaft hineinkommen und da spielen natürlich Technologien eine tragende Rolle, nicht ausschließlich, aber auch, um das überhaupt zu ermöglichen. Und wenn wir es hinbekommen, dass wir sagen, wir haben jetzt nachher Transaktionsbatterien zum Beispiel für Elektroautos und wir müssen vielleicht in 2035, 2040 nur noch 5% Lithium aus der Erde hinzufügen, weil den Rest, den können wir aus der Kreislaufwirtschaft entnehmen. Oder wir haben Ähnliches nachher mit Stahl oder mit Aluminium oder mit Kunststoffen, dann kommen wir dahin, dass wir eben immer weniger aus der Erde tatsächlich entnehmen müssen oder nur so viel entnehmen, wie die Erde auch wieder in der Lage ist, für uns zu produzieren, sozusagen. Ne? Also insofern, da liegt natürlich schon die große Chance. Jetzt haben Sie gefragt, was sind die Grenzen dabei? Ich glaube, die Grenzen sind wir Menschen, dass wir einfach zu träge sind, dass wir zu langsam sind umsetzen dabei, dass wir vielleicht auch nicht richtig dran glauben, dass es so funktionieren kann. Ja, ich glaube, die Grenzen sind eher die Menschen. Ne? Die Technologie ist teilweise schon da. Technologien werden auch weiterentwickelt. Ich meine, da verrate ich ja auch nichts Neues. Ne? Also die sind ja 30, 40 Jahre, sind unheimlich viele neue Technologien und Änderungen auch tatsächlich nachher da. Vielleicht sogar irgendwann der Fusionsreaktor, wer weiß. Der würde natürlich ganz viel nochmal ändern. Aber auch andere Technologien können da mitspielen. Ne?
Ich hatte mal mit einem Mobilitätsforscher tatsächlich auch gesprochen, der gemeint hat, und da haben Sie das Bild eigentlich fast bestätigt, dass Deutschland in Sachen Mobilität und Mobilitätswende, auch was E-Mobilität angeht, ziemlich weit hinterherhinkt, dass da andere deutlich weiter sind. Sehen Sie das tatsächlich genauso?
Ich muss es leider so sehen. Wir hatten da gerade im letzten Jahr auch eine Studie zu gemacht und haben mal geguckt, wie sind die Länder aufgestellt. Wir haben da nach China geguckt, wir haben nach USA geguckt, wir haben 5 Länder in Europa uns angeschaut und haben insbesondere auch gefragt nach geteilter Mobilität. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Über alle gesehen waren 72% der Befragten, und wir haben immerhin 5000 Menschen befragt, 72% waren bereit, ihr eigenes Fahrzeug zugunsten von einem geteilten Fahrzeug abzuschaffen. Das finde ich unheimlich viel. Das war jetzt in Deutschland, lagen wir da irgendwie knapp unter 39%, was ich immer noch eigentlich erstaunlich viel finde. In der Tat ist es aber so, ne, wir haben so eine Sättigung hier erreicht und natürlich halt auch mit unserem Wohlstand, den wir haben, dass wir da nicht so richtig beweglich geworden sind. Deswegen sagte ich vorhin, wir müssen eigentlich Modelle finden, die es wieder attraktiv machen, die Komfort bieten, die Zeiteinsparung bieten. Gucken Sie nach Dänemark. In Dänemark wird viel mit dem Fahrrad gefahren. Nicht, weil das Wetter dort besser ist und auch nicht, weil die alle grün unterwegs sein wollen, sondern weil es einfacher ist. Deswegen wird mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Guckt man nach Kopenhagen. Die machen das nicht aus Spaß, sondern es ist einfacher, es ist komfortabler, man kommt schneller in die Stadt, man kann es überall stehen lassen. Ne? So. Und sowas müssen wir eben bei uns auch eigentlich mehr in die Köpfe noch hineinbekommen, dass eine geänderte Mobilität auch viele Vorteile mit sich bringt. Ne? Mhm. Bei uns wird häufig eher über eine Verzichtsgesellschaft gesprochen. Dabei ist es ja eigentlich eine Gewinngesellschaft.
Da sind wir bei den allgemeinen Zielen. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele noch?
Also ich würde am liebsten nochmal erleben, dass ich tatsächlich autonom gefahren werden kann. Also heute ist ein Fahrzeug eine fahrende Telefonzelle. Mehr kann man nicht mit drin machen. Wenn man das wirklich als mobiles Office nachher haben kann, wäre super. Dann kann man vielleicht mit 4 Kollegen oder in so einem Fahrzeug unterwegs zu einer nächsten Konferenz sein und da gemeinsam drin arbeiten. Das würde ich schon gerne erleben. Und ich würde natürlich auch gerne erleben, dass wir es tatsächlich schaffen, uns so zu wandeln und auch unsere Wirtschaften so zu wandeln, dass wir für nachfolgende Generationen wirklich eine lebenswerte Welt hinterlassen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch und auch ein sehr gutes Ziel, wie ich finde. Sehr, sehr schön.
Ich würde gerne ein bisschen daran mitarbeiten dürfen, in der Hoffnung, dass es gelingt.
Wir sind fast am Ende angekommen. Eine offene Frage habe ich noch. Die kommt noch von den Vorgängern eben vom Podcast von Jonas und Anna. Da wollte Anna nämlich noch wissen, welche Zahnpastamarke sie benutzen. Das war ihre persönliche Frage an den Nächsten.
Oh, ist es jetzt Schleichwerbung? ich glaube, es ist grün und heißt Aronal.
Völlig in Ordnung. Und damit sind wir nämlich bei der letzten Frage für Sie angekommen. Welche Frage hätten Sie denn an den nächsten Podcast-Gast?
Also wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht hier ein Herr Knecht oder ein Herr Schneider von den Stadtwerken sitzt oder egal eigentlich auch wer, weil ich gerade selber mit einer Arbeitsgruppe aus Zukunftsforschern dran arbeite, wie sieht denn die Welt in 2045 aus oder was wären wünschenswerte Szenarien? Szenarien für 45. Da würde ich doch fragen, wie soll denn Ludwigsburg 2045, also dem Zeitpunkt, wo wir klimaneutral werden wollen, wie soll Ludwigsburg da aussehen? Was ist ein Wunschgedanke, wie das nachher aussieht, wie man sich's wünscht? Und daraus kann man ja ableiten, wenn man sich das wünscht, wie komme ich da hin?
Eine unfassbar tolle und vor allem spannende Frage, wie ich finde. Und darf mich damit ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die Zeit ist schon rum, wir sind am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend und informativ. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen dann natürlich alles Gute, was da den weiteren Weg so betrifft, vor allem in Richtung Green Technology. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Ich glaube, es ist erst der Anfang. Vielen, vielen Dank.
Cool war. Ganz herzlichen Dank, Herr Herrmann, für die Einladung, ja, und die spannenden Fragen. Ja,
Dankeschön. Das war also Dr. Oliver Kelker von MHP und das war auch der Podcast für dieses Mal. Seid gespannt, wer als nächstes bei uns hier am Mikro sitzen wird und welche Fragen er dann so beantworten darf.